ganz sicher, dass du das tun willst.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Frau Wollner, na, haben Sie mich schrecklich vermisst? Sich doll gelangweilt in meiner Abwesenheit? War diese Ruhe und dieses nicht ständig von mir genervt werden die ganze Zeit, war das sehr schlimm? Sind Sie auch so froh, dass ich endlich wieder zurück bin?
Ich möchte an dieser Stelle bitte von meinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen.
Das ist eine Unverschämtheit. Ich habe das wohl beobachtet in meiner Abwesenheit, was hier geschehen ist und so. Und also ja, ich glaube, ihr wart in guten Händen. Ich war ja, wie du weißt, in der Uckermark am Mittelmeer.
Ja.
Ich kann das ja auch, also jetzt bin ich ja zurück, kann das ja sagen, dass ich in Kroatien war.
Ich habe das auf Instagram verfolgt.
Wunderschön, tatsächlich. Eine ganz tolle Zeit da gehabt. Ich habe eine alte Liebe wiederentdeckt im Urlaub.
Oh je.
Ja, das Windsurfen.
Ui.
Ich habe vor 10 Jahren mal irgendwann so einen Windsurfkurs auf Mallorca gemacht. Das war ganz beschissen, weil der Windsurflehrer war so ein ausgewanderter Deutscher und der Typ war einfach unsäglich. Und dann war das noch in so einer Bucht, wo es zwar so halben bis einen Meter hohe Wellen gab, die da so reinschwappten vom Meer, nur halt leider überhaupt keinen Wind. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Windsurfen auskennt, aber es ist der Sache nicht besonders dienlich, wenn es nahezu windstill ist. War ein furchtbares Erlebnis damals. Ich habe es danach auch irgendwie, bin ich zurück damals und habe nicht so richtig anknüpfen können. Und jetzt 10 Jahre später habe ich gedacht, ach Mensch, guckst du doch hier in Kroatien nochmal. Habe eine super süße kleine Surfschule gefunden und hatte eine entzückende, sehr fähige, fantastische Lehrerin. Und was soll ich sagen, nach 3 Tagen stand ich wie einbetoniert wieder auf dem Brett. Das Segel im Wind und schoss quasi quer durch die Adria. Also ich habe alles platt gefahren, wo Wasser gewesen ist. Und
ich bin sehr froh, dass du in deinem Alter nicht von einem Hai gebissen worden bist.
So, da bin ich auch sehr froh. Wahrscheinlich schmecke ich denen einfach nicht mehr. Also die werden so Art sensorische Fähigkeiten haben, schon aus dem Wasser, dass die merken, nee, also in so Gammelfleisch, da beißen wir einfach nicht rein. Nun bin ich wieder zurück und komme in der Tat, du weißt es, frisch aus dem Kino, also erste Amtshandlung in diesem, ich muss sagen, irre kalten, frostigen 27 Grad Berlin. Ich weiß nicht, wie ihr das hier ausgehalten habt die letzten paar Wochen bei dieser bibbernden Kälte, und habe einen Horrorfilm geguckt. Nicht irgendeinen, sondern einen neuen Alien-Film. Romulus heißt der. Du weißt, ich bin großer Fan der Originale, zumindest solange Sigourney Weaver eine zentrale Rolle darin gespielt hat. Habe dann schlimm gefremdelt mit dem, was Ridley Scott unter den Begriffen Prometheus und Covenant in den letzten Jahren zurecht verbrochen hat, und war jetzt extrem gespannt. Ich werde gleich berichten.
Ich bin auch gespannt. Ich muss mich an dieser Stelle erstmal entschuldigen, nämlich für die Qualität des Audios in der letzten Woche. Es war nicht mein Fehler, so viel kann ich sagen. Ich bin von einigen von euch darauf aufmerksam gemacht worden, dass wohl beim Hochladen des fertigen Podcasts irgendein Konvertierungsfehler aufgetreten ist, weil bei einigen klang es ab Minute 1, bei anderen erst ab Minute 25 so, als wäre wohl ein Presslufthammer am Werk und nicht Viggo Mortensen und ich. Deswegen, wir haben den Fehler relativ schnell gefixt, beziehungsweise die Kollegen im Funkhaus. Vielen Dank dafür, und bei euch nochmal danke fürs Aufmerksam machen darauf und danke fürs Ertragen. Das sollte natürlich nicht so sein. Deswegen habe ich heute auch Kino geschwänzt. Ich war aber letzte Woche schon im Kino und habe Serien geguckt. Ich habe nämlich nur noch ein einziges Mal geguckt, mit Blake Lively gesprochen und Anke Engelke und Bastian Pastewka zumindest auf dem Bildschirm getroffen in Perfekt verpasst.
So, da bin ich sehr gespannt drauf, habe von beidem noch nichts gesehen. Blake Livelys Gatte war ja nun die letzten Wochen, ich möchte sagen, überpräsent.
Auch in eine Stunde Film.
In sozialen Medien, aber natürlich auch bei uns zu Gast mit seinem Kollegen und Kompagnon Hugh Jackman. Gespannt, was Frau Reynolds anzubieten hat, und auf Pastewka und Engelke sowieso. Ich möchte mich aber auch, guck, gerade erst wieder da und schon motzt er wieder,
ja.
Aber ich möchte mich bitte gerne noch hochoffiziell beschweren, denn das IOC hört ja regelmäßig eine Stunde Film, also vor allem deren noch Boss Thomas Bach ist ausgewiesener Eistufi, weiß ich aus zuverlässigen Quellen. Ich möchte hiermit kundtun, dass ich einigermaßen, und die Amerikaner haben da so ein schönes Wort für, nämlich underwhelmed bin, was die Olympischen Spiele in Paris angeht. Ich bin also unterwältigt, obwohl ich weiß, dass alle Welt gerade schwärmt. Es wäre alles so toll gewesen bei diesen Olympischen Spielen. Ich tue es nicht. Ich erkläre später noch, warum. Kurz, wie hast du die Spiele medial erlebt? Also Fernsehen oder Stream? ARD, ZDF, Mediathek waren ja randvoll.
Ich habe ausgewählt tatsächlich nach Sportarten geguckt. Ja. Kanuslalom, ganz explizit, weil ich früher selber mal gemacht habe und ich möchte ja an dieser Stelle auch mal erwähnen, Vierte bei den Westdeutschen Meisterschaften wurde in meiner Altersklasse.
Aha.
Ich verschweige an dieser Stelle, dass es nur 4 Teilnehmerinnen gab.
Anna, weißt du, wie Verschweigen geht? Also so grundsätzlich ist das Prinzip von Verschweigen.
Ja, komm, wir machen weiter. Ich habe ein bisschen was geguckt, nicht alles.
Ja gut, das schauen wir uns später nochmal an und zwar aus einem bestimmten Grund, weil ich, also jetzt bevor die Ersten sich von euch fragen, hat der vielleicht nicht mitgekriegt, dass diese Olympischen Spiele jetzt vorbei sind, doch hat er mitgekriegt, aber es gibt aktuell auf Netflix eine sehr tolle Doku, wie ich finde, über die Kunstturnerin, also quasi die Godmother of Kunstturning, sagt man glaube ich auf Englisch, Simone Biles. Und das wiederum nimmt Bezug auch auf diese gewesenen Olympischen Spiele, aber dazu später. Denn zuerst das vielleicht dann doch, was einigen von euch auch unter den Nägeln brennen könnte, nämlich die Frage, lohnt sich der 7. Alien-Film jetzt ab Donnerstag im Kino oder lohnt er sich nicht?
Alien Romulus, zurück zu den Wurzeln, spielt, das hast du mir aufgeschrieben, zeitlich zwischen Teil 1 und Teil 2, also zwischen Ridley Scott und James Cameron. Mhm. Es geht um eine Gruppe junger Weltraumkolonisatoren, gefangen von einem Planeten zum Schuften in einer Mine und die sehen die Chance zu flüchten.
Ja, denn in der Umlaufbahn ihres Planeten, auf dem sie da in dieser Mine ackern müssen, schwebt eine verlassene Raumstation mit den sagenumwobenen Kryokapseln.
Ihr habt vor, einzubrechen und streng kontrollierte Ausrüstung zu stehlen?
Das ist unser einziger Ausweg. Wir brauchen eine halbe Stunde, mehr nicht.
Diese Kryokapseln, das wisst ihr wahrscheinlich auch aus anderen Science-Fiction-Filmen, würde dieser Truppe den nötigen 9 Jahre langen Tiefschlaf ermöglichen, um zu einem rettenden Planeten zu gelangen, also weg aus dieser Kolonie.
Das fängt schon so an wie so ein klassischer Sci-Fi-Horrorfilm. Ich möchte raten, auf dem verlassenen Schiff, da ist was.
Ja, und zwar unter anderem das erste große Easter Egg für die Fans der Original-Alien-Filme, nämlich ein Wiedersehen mit einem bekannten, allerdings leider, muss ich auch sagen, einigermaßen mies computeranimierten Gesicht aus Teil 1. Also man erkennt sofort, wenn man Teil 1 kennt, wer das sein soll, aber ich habe mich gefragt, ging das nicht ein bisschen besser? Also es sieht, du weißt, wie ich es meine, ne? Es gab mal einen Avengers-Film, da spielt Robert Downey Jr. sich selbst so als 20-Jährigen. Kannst du dich erinnern?
Kann ich mich erinnern.
Da kommt der so quasi auf so einer Bühne, kommt der nach vorne und man denkt so,
Wer ist das?
Sieht also schon ein bisschen abenteuerlich aus. Und ungefähr so ist auch das wiedergesehen hier mit dem bekannten Gesicht aus Teil 1. Aber gut, in Ordnung. Denn das ist nicht das Einzige, was auf diesem Schiff ist, sondern da ist natürlich noch was.
Scheiße, was war das? Bjorn?
Mach keinen Scheiß, Mann, steh auf!
Ich mach keinen Scheiß, da ist irgendwas im Wasser!
Was meinst du mit da ist was im Wasser?
Keine Ahnung, da ist irgendwas im Scheißwasser!
Lauft.
Ja, im mit Wasser vollgelaufenen Labor des Raumschiffs sind die bekannten Facehugger versteckt. Also das sind auch für die Alien-Fremden unter euch die, die einem ins Gesicht springen, sich da festklammern und dann ja etwas mit einem veranstalten. Das ist nicht so schön. Und natürlich hüpft so ein Facehugger auch einem der 6 jungen Weltraumpiraten ins Gesicht und das berühmte Unheil nimmt seinen Lauf. So, und für alle, die es also wirklich nicht kennen, die Alien-Filme alle bisher nicht gesehen haben, sage ich so spoilerfrei wie möglich. Das Alien schlüpft das uralte Raumschiff, klemmt überall, also Türen, die zu sein sollen, die gehen nicht mehr zu, offene Türen dagegen verschließen sich plötzlich und wir haben das typische Hide and Seek, das wir aus bisher allen Alien-Filmen kennen.
Das hört sich bisher nach reinem Copy and Paste an.
So, und das ist zum Teil tatsächlich auch gut so und zum Teil ist es aber auch wirklich das Verhängnis jetzt von Romulus. Gut ist es für den Look, denn nach diesen schlimmen Prometheus- und Covenant-Filmen, die, weiß ich nicht, völlig aus der Art geschlagen sind, sieht hier ein Alien-Film endlich mal wieder nach Alien-Film aus. Also der Look ist wirklich richtig gut geworden und er passt auch, da hatte ich Angst, er passt wirklich perfekt zwischen Teil 1 und Teil 2. Teil 1 ja damals unter der Regie von Ridley Scott, hier war er jetzt nur noch Produzent, inszeniert hat den Film jetzt der Uruguayer Fede Alvarez. Der hat unter anderem, das sind die einzigen beiden Sachen, die ich von ihm kenne, die Serienadaption zu From Dusk Till Dawn gemacht damals und Girl in the Spider's Web, du erinnerst dich, Anna, Claire Foy, als furchtbare Version von Lisbeth Salander. Ich fand den schrecklich, den Film damals. Problematisch wird aber all das, was die hier gemacht haben, jetzt in der Story. Wenn Disney jetzt hingeht, die ja 20th Century Fox damals gekauft haben und es ist eine 20th Century Produktion, also wenn die das jetzt 45 Jahre nach Teil 1 als Reboot da ansehen und vielleicht wirklich ein Alien-fremdes Publikum ansprechen wollen, also ein neues Publikum, das die Originalfilme nicht kennt, okay, meinetwegen, aber Fans der bisherigen Filme sehen hier, no spoiler, wirklich nur einen storytechnischen Zusammenschnitt der ersten vier Filme mit Sigourney Weaver. Da ist aus jedem Teil was drin und das Ende des Films ist dann wirklich ein regelrechtes Mashup der Enden von Teil 1 bis Teil 4. Also da ist denen wirklich gar nichts Neues eingefallen. Das ist schade auch für Priscilla, Darstellerin Kaylee Spaney, die hier ja, so ein bisschen die neue Ellen Ripley aka Sigourney Weaver sein soll, die aber deren Geschichte hier auch wirklich nur ja, maximal nachspielen darf.
Hast du trotzdem irgendwie ansatzweise Spaß gehabt?
Ja, wie ich eben schon meinte, mit dem Look des Films, weil das auch in diesem Raumschiff jetzt wieder toll aussieht, das ist schon so eine Mischung aus Bekanntem und dem, was man auch als Fan der Reihe von einem Alien-Film erwartet. Die ganzen Viecher mal außen vor gelassen, die sind natürlich, ja, exakt das, was sie sein sollen. Und wenn man das zum Teil als Reminiszenz sieht, zum Beispiel auch die Tatsache, dass jetzt Romulus, so für die, also für die wirklichen Nerds, dass die ersten Sekunden von Romulus quasi eine Kopie sind der ersten Szene von Teil 1, also ein Raumschiff erwacht zum Leben nach jahrelangem Flug, die Computer fahren hoch, das ist wirklich alles sehr wie damals in 1979 in dem Film. Aber wenn einem dann auf der anderen Seite bis zum Ende wirklich nichts Neues dazu einfällt, es keine Idee gibt für eine neue Geschichte, dann ist das schon wirklich fies. Also wer Teil 1 bis 4 nicht kennt und die Reihe auch nicht über die Legende von damals kennenlernen will, der kann da jetzt vielleicht reingehen. Aber, und das ist das wirklich eigentlich Bedauerliche, alle Fans der Reihe werden storywise leider sehr enttäuscht und können sich den Film ebenso leider sparen.
Ja, das sagt Tom Westerholt frisch aus dem Urlaub zurück über sein erstes Kinoabenteuer.
Direkt ein Rant. Ja, hat ja super funktioniert.
Kannst du einfach wieder zurück in den Urlaub und besser gelaunt wiederkommen?
Das wäre für alle Beteiligten besser.
Möglicherweise.
Also für mich allen voran.
Ja.
So, ich also musste zurückkommen aus dem wunderschönen Land, da gegenüber von Italien, man muss immer vorsichtig sein, ne, bevor man irgendwelche Leute gegen sich aufbringt. Ich hätte beinahe gesagt, so dass das eigentlich schönere Italien auf der gegenüberliegenden Seite der Adria. Ich habe das jetzt aber, habe ich jetzt so nicht gesagt. Du warst währenddessen, während ich da geplanscht habe im Kino und hast dir deine Klamotten versaut, also kann man dich nicht einmal alleine lassen?
Nee, das war keine Absicht. Also das fragst du, also ich habe meinen Lieblingspulli angehabt, obwohl es so warm war, weil im Kino ist ja immer kalt und ich hatte aber keinen Rucksack oder keine Tasche dabei und dementsprechend auch kein Taschentuch und ich hätte aber eins gebraucht, weil es ist wohl ein Phänomen an mir vorbeigegangen. Ich habe ja manchmal eine Schwäche für so Bücher von Nicholas Sparks oder Yo-Yo Moyes. Ich habe auch 50 Shades of Grey gelesen. Aber Colleen Hoover und ihre Bücher kenne ich nicht mehr. Die verkauft ihre Bücher aber wie geschnitten Brot und eins davon ist jetzt verfilmt worden mit Blake Lively und Justin Baldoni in den Hauptrollen. Also Blake Lively, ne? Gossip Girl, Frau von Ryan Reynolds, mitgespielt in meinem Lieblings-High-Film The Shallows. Justin Baldoni habe ich noch aus Schönling in Jane the Virgin vor Augen. Der hat hier auch die Regie geführt. wird.
Jetzt versuche ich da, mich vorsichtig ranzufragen, was für eine Art Schmonzette ist das Ganze hier?
Es ist sehr romantisch, es ist romantisch verkitscht mit allen Klischees, die du dir so vorstellen kannst, alleine wenn es um den Namen der Hauptfigur geht.
Lily Bloom.
Atlas. Du siehst wirklich gut aus. Ich bring dich noch in Schwierigkeiten.
Hey, wo finde ich dich? Wenn ich dich finden will.
Ich hab meinen Blumenladen eröffnet. Lily Blooms.
Sie wissen natürlich, dass Lily Bloom, eine Frau, die einen Blumenladen eröffnet, dass das wirklich aus der Hölle ist für Romantiker. Es ist natürlich volle Absicht, es ist natürlich die Zielgruppe, die hier angesprochen wird, ne? Und Lily sieht auch noch unglaublich gut aus. Das ist so ein Minuspunkt, den ich den Film geben würde. Die hat in den Büchern gerade das College abgeschlossen. Hier wird sie von Blake Lively gespielt, vierfache Mutter, Ende 30. Hätte man vielleicht auch jünger besetzen können, so Lily Collins oder sowas.
Ich wollte es gerade sagen, wahrscheinlich hatte Lily Collins keine Zeit.
Nein, Blake Lively hat den Film auch produziert, weil sie große Fanin des Buches ist. Und natürlich, diese Lily, die unglaublich gut aussieht, verliebt sich in den noch besser aussehenden Neurochirurgen Weil, den sie zufällig nach der Beerdigung ihres Vaters auf einer Dachterrasse in Boston kennenlernt.
Was machst du denn beruflich?
Neurochirurg. Ist das witzig?
Oh Gott, du meinst das ernst?
Ja.
Oh, wirklich? Oh mein Gott, warte, es tut mir leid. Nein, es tut mir leid. Du hast viel zu lange studiert, um dafür ausgelacht zu werden. Ich bin furchtbar, es tut mir leid. Ich dachte, du wärst so ein Kryptotyp.
Du dachtest, ich wäre so ein Kryptotyp?
Nein. Ja, nein, weiß nicht. Oder ein richtig teurer Prostituierter.
Tja, teuer bin ich. Auf Mundküssen kannst du vergessen.
Tja.
Wieso habe ich dich vorher noch nie gesehen?
Ich nehme an, weil ich noch nie eine Gehirnoperation brauchte. Aber auch, weil ich nicht hier wohne, also...
Du bist in mein Haus eingebrochen?
Du hast eine echt tolle Aussicht.
Die habe ich.
Natürlich hört man hier schon, dass es zwischen den beiden knistert, auch auf der Leinwand, aber weil das für einen Film natürlich nicht ausreicht, also die beiden, er ist eigentlich Typ One-Night-Stand, sie ist Typ, ich gehe eigentlich nur mit dem Typen, den ich auch heiraten werde, ins Bett. Trotzdem nähern die beiden sich an und dann taucht allerdings Lillys Jugendliebe Atlas auf und es kommt zum Drama und die neue beste Freundin von ihr, die in diesen neu eröffneten Blumenladen vor der Eröffnung reinstolpert, ist zufälligerweise auch noch die Schwester von Ryle, aber eigentlich auch nur da, weil sie so ein bisschen als Comic Relief funktioniert. Also auf dem Papier, ja, ist das alles aus der Hölle.
Jetzt hast du eben schon 50 Shades of Grey gesagt, ne? Also der Typ, der nur den One-Night-Stand will und sie will aber quasi die Liebe und heiraten. Also das liegt ja oftmals schon alles sehr nah beieinander. Der große Vorteil ist aber, wenn jemand in der Lage ist, einigermaßen gut zu schreiben, dann kriegt man dieses Knistern zwischen den Figuren auf dem Papier immer einfacher hin als auf der Leinwand, wo das ja zwei Menschen darstellen müssen. Kriegen die das hier hin?
Also es sind nicht Jamie Dornan und, Dakota Johnson,
Dakota Johnson,
ne? Ja, die für mich ja wirklich also das Charisma eines Besens hat. Mhm. Und dieses...
Wir entschuldigen uns an dieser Stelle bei allen Besen dieser Welt.
Ja, es tut mir leid, liebe Besen. Blake Lively und Justin Baldoni, die wissen natürlich nicht nur um ihr gutes Aussehen, die wissen auch um ihre Chemie. Natürlich ist das alles so ein bisschen inszeniert wie 50 Shades of Grey, es ist aber auch schon so geschrieben, ne? Also wenn der sein Oberteil auszieht, dann ist da jeder einzelne Muskelbild perfekt ausdefiniert und diese Bilder sind auch noch in so weichem Gegenlicht inszeniert. Der Soundtrack passt perfekt in die romantische Kulisse, du hast eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, du fährst Fahrstuhl, so romantisch ist das. Aber, und jetzt kommt das große Aber, dann bricht der Film.
Ja, nicht nur der Film.
An dieser Stelle möglicherweise auch du.
Ich auch fast.
Aber man tut dem Film da wirklich Unrecht, denn es gibt immer wieder Rückblicke in Lillys Jugend zu ihrer ersten großen Liebe, Atlas, den wir ja auch schon gehört haben. Das war damals ein obdachloser Jugendlicher. Es gibt Rückblicke zur gewaltvollen Ehe ihrer Eltern. Und du merkst relativ schnell, dass auch in der Gegenwart was nicht stimmt mit Ryle, denn es gibt immer wieder so merkwürdige Verletzungen von ihr. Da mal ein blaues Auge, da mal irgendwie eine Schnittwunde in der Hand. Es gibt Wutausbrüche und es gibt die obligatorischen Entschuldigungen.
Und 15 Sekunden. Mehr braucht es nicht. Um alles komplett zu verändern.
Es tut mir so leid.
Wenn du eines Tages eine Tochter hättest, was würdest du ihr sagen?
wenn sie dir erzählt, dass der Mann, den sie liebt, ihr wehtut? Was würdest du ihr sagen?
Und hier an dieser Stelle kannst du ansatzweise ahnen, in welche Richtung das geht.
Das ist vor allen Dingen genau der Punkt, an dem ich ahne, dass ich den Film vielleicht doch deutlich besser finden könnte, als ich bisher dachte. Wie geht der Film mit so einem wichtigen und ja auch extrem brisanten Thema um?
Also im Englischen heißt der Film It Ends With Us. Das ist bei uns dann bei Nur noch ein einziges Mal der Untertitel. Und es hört mit uns auf. Ne? Also der Film stellt tatsächlich die Frage, wie Frauen aus dieser Gewaltspirale Beziehung ausbrechen können und obwohl der Film alle richtigen Knöpfe der Romanze drückt, er geht wirklich tiefer. Also er spielt natürlich die Klaviatur der Emotionen voll aus. Deswegen, ich habe Rotz und Wasser geheult und das ab Minute 2 in diesem Film, weil Lilly natürlich Projektionsfläche für das überwiegend weibliche Publikum ist. Sie ist Projektionsfläche für das scheinbar perfekte Leben, das aber Risse bekommt. Und es ist eigentlich so eine weibliche Selbstermächtigungsgeschichte im Kitschgewand. Und ja, mein Lieblingspulli, der ist einfach hinüber.
Hat mich jetzt neugieriger gemacht, als ich dachte. Geweint hast du hoffentlich aber nicht bei deinen Interviews mit Blake Lively, mit Romanautorin Colleen Hoover und Justin Baldoni?
Nein, aber ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Du warst in der Uckermark des Mittelmeeres. Ich war in der echten Uckermark in der letzten Woche. Und da ist ja bekanntlich nicht so viel Empfang. Ne? Und das Interview sollte eigentlich Sonntag sein. Da war ich noch in Berlin mit Empfang. Dann wurde es auf den Montag geschoben und ich dachte nur, ouch, das kann in die Hose gehen. Wir waren auf einem Zeltplatz und ich hatte ungefähr genau 0 Balken. Das WLAN war ähnlich katastrophal. Die Frau am Empfang meinte, naja, setzen Sie sich mal gegens Sanitärhaus. Da ist manchmal Empfang. Ja. Habe ich ja noch ausprobiert. Es war kein Empfang, um ein Zoom-Interview zu machen. Ich also ins Auto, als das Zelt stand, und habe mir einen Hügel gesucht. Habe auch einen gefunden und saß da, sehr zur Erheiterung aller und sehr zum Schaden meiner Tonqualität. Die Interviews hatten 2 Stunden Verspätung und ich saß wirklich in brütender Hitze, 2 Stunden mal offenem Fenster auf diesem Hügel, hatte Angst, dass ich irgendwann verhaftet werde, weil irgendjemand denkt, ich spioniere irgendwas aus, und habe mich dann auch im Interview erstmal dafür entschuldigt, dass ich wirklich angeschnallt im Auto sitze, und bedankt, dass ich mit meinem Herz aus Stein, das ich ja bekannterweise habe, durchgeheult habe im Film.
We love making people cry. We can't smile unless someone else is crying. No, I mean, honestly, like this, we want people to feel. And I think that that's the thing, is that like when people cry, it feels so rewarding. When people laugh, it feels so rewarding. When people gasp, it feels so rewarding. To feel is one thing. And then to feel together, to collectively feel. That's why the movie theaters are so special. Like seeing this in a theater and to feel the entire spectrum of human emotion in a room full of people you love, strangers, there's just something like, that's why movies have been magic for as long as they have, because of walking in and feeling like that and then leaving together and having experienced this thing together. And she just, man, her characters and her stories create, incite such powerful feelings.
When was the last time you cried in a theater, in a movie theater?
Watching this movie. I think just being able to see the performances for the first time and seeing what they all brought to the project. Like, there's so much passion in it, and you can tell especially when you're on screen, like in the role of Lily, like Blake did such a phenomenal job. And just being able to see that and know how much heart she put into it, it made me tear up a few times, probably every time I watch it.
We cried afterward. When we watched it, everybody stood up and applauded, and it felt so significant.
So
it didn't
special.
Feel like a cheers. It felt like a...
We're proud
like
of
honoring.
You.
Honoring, yeah. It felt like they were proud of, like, all... They could see how much they could feel, how much we put into it. And, like, I am not a crier, and I we're just hugging, crying. Yeah,
that's great.
It was cool.
Blake, when you first read the book, what would you say was for you the core of the story?
I mean, I think that Lily is the core of it. You know, Lily is all of the characters really have the most beautiful dynamic arc, which is normally people focus on one person. But what's special about Colleen is that she said, well, you're not really going to feel all you need to feel for that one person if you don't understand why she feels all of the thing, all the complexities she feels about these other people. So it's actually like you feel more for Lily and as Lily when you understand how complex all of the other relationships are. If they were just one color each, you wouldn't feel as much as Lily. And so I think that it was really just like, you know, being a character that almost felt like a ride at a roller coaster. Like, not only were there ups and downs and twists and turns and loops, but like Lily was the vehicle that the audience gets in and they put the seatbelt on, and like she's the one who takes them through this journey. And you know, the audience doesn't get to sit back safely and observe her. They're with her on that, and their her pain is their pain, and her victories are their victories. And that's when you can experience something like that, that's something you experience in superhero movies, you know? Like, you get to feel it with the hero as the hero. But you don't often get to see movies like that, you know, these days in theaters, where it's based in emotion and reality. And that's, yeah, I know how lucky we are to have had that opportunity to tell her stories.
In preparation for Lily, did you talk to women who are sort of survivors of domestic abuse?
I mean, unfortunately, it's so prevalent that there are so many women that I know of all different age groups, you know, whether it's people that I know well or people that I've met or other films that I've done and people that I've met through, you know, character research with that. It's not something you need to go looking around for, which is very devastating. Yeah. So I think that, and everybody has a different story, but there's a through line and a route that you feel throughout. And yeah, unfortunately, we all, most of us, if not all of us, even if we don't know we know someone, we all know at least one someone. So, yeah, hopefully the women who I know who have experienced this or know women who have come out of this, or and men as well, people of all gender who see this film come out feeling, because we all know someone.
As you just mentioned superheroes, your husband is pretty successful right now. Is there sort of a competition at home? Who's doing better with the film?
I mean, I wish we were more competitive. I had a scoreboard board installed in our living room, which was, you know, I'm not a competitive person, so there's just decor. It has nothing to do with anything. I mean, honestly, we root for each other, and like so much of what's on screen is because of him. He contributed so much to this film, and I contribute so much to his work. And you know, we really do everything together. So his victories are my victories, and my victories are his. So we really are rooting for each other. But it's more fun to think it's a competition. But what I was saying to her is that I'm in both of the movies. So I've really hacked the system where either way I win the weekend. So, you know, sorry.
You win the year.
Thank you very much. It was great talking to
Thank
you.
Thank you.
Statt der angepeilten 10 Minuten gab es nur 5, nicht wegen meiner Situation im Auto, sondern weil die einfach so viel Verspätung hatten, dass die vor Einbruch der Dunkelheit mit allen durch werden mussten.
Ich stelle mir gerade vor, wie Blake Lively so hinter vorgehaltener Hand gefragt hat, wie lange sie eigentlich noch mit der angeschnallten Irren reden muss.
Ja. Möglicherweise lag es auch daran. Deswegen also A, entschuldigt bitte, dass ich so scheiße klinge. So klingt also ein Familienauto von innen. Deswegen reiche ich euch jetzt noch kurz Justin Baldoni nach. Da gab es statt angekündigten 5 Minuten auch nur schöne 3, aber immerhin auch im Auto.
Hi Anna, how are you? I'm so happy you're not moving.
I'm sorry, Anna. I'm on a camping trip with my family, and
oh, that's awesome.
Sneaked out to speak with you and to find a spot where there's enough connection.
And I've been there.
But I'm not driving.
I totally get it. I totally get it. I've been there.
I just wanted to say thanks for ruining my favorite sweater, because when I saw the movie, I forgot the tissues and I cried the whole film.
Oh no.
Doesn't happen that often.
I know. I feel like we should have gotten some kind of like, you know, tissue sponsorship or something for this movie.
Yeah,
I think I'm going to work on getting that for all my films. I'm going to work on getting some sort of like, I'm just waiting for the, you know, I'm not going to say a particular brand of tissue, but if I did, I would love for them to sponsor, you know, our films. I think that would be great. So if you're listening, tissue companies.
What was your first reaction when you read the book? How many tissues did you need?
My first reaction when I read, you know, it was very similar. I was actually in bed and my wife was next to me when I finished the book, and that was like I remember I couldn't read the words. That's how much I was crying by the end. I couldn't read the words because my eyes were filling up, and I was like, was wiping my eyes, and I had the snot coming out of my nose. Sorry, TMI. And but yeah. And so I was like, well, okay. Now if I can figure out how to turn this into a film, and we can create that experience collectively, you know, in a theater with 300 people that don't know each other, that everyone can have that cathartic experience together. I just felt like it could be something magical. So I'm very happy to hear that you've ruined your sweater.
What do you say is it that touches the audience, and what was it that touched you?
I think it's Lily's bravery. I think it's her perseverance, and I think it's her strength in making what is arguably the hardest choice she's ever going to have to make, and doing it for her daughter. And I think that that's something that everybody can relate to. I think that every single person on this planet has something that they are ready to let go of, has a cycle they're ready to break. And when you become a parent, it becomes very, very clear that, you know, you want to do better. You want to create a better world for your child than the one you were raised in. And that's even if you have good parents, let alone come from a situation like Lily did. So I think it's universal in its theme, and I think it makes people hopeful. And I think in some ways, it reaches in and it ignites that spark in each of us that gives us permission to then go make the choice that Lily makes in the movie. And I think that's what the cathartic release is.
Justin, thank you. It was great talking to you.
Thank you so much. Have a great camping trip.
Also, ich fasse kurz nochmal zusammen. Nur noch ein einziges Mal. It Ends With Us könnt ihr ab morgen im Kino gucken. Solltet ihr aber doch aus unerfindlichen Gründen lieber zu Hause bleiben wollen und der Hitze auf dem Sofa aus dem Weg gehen wollen, dann hast du da auch noch was. Perfekt verpasst ist die erste Serie mit The One and Only Bastian Pastewka und Anke Engelke. Für mich quasi der einzige Grund, LOL zu gucken. Kann irgendetwas, wo die beiden mitspielen, also Stichwort 10 Staffeln Pastewka, überhaupt schlecht sein?
Nein, das geht nicht. Und auch Perfekt verpasst ist das beste Beispiel dafür. Es ist eine Serie der Bild- und Tonfabrik. Die haben ja unter anderem auch schon How to Sell Drugs Online festgemacht und anderes. Und diese Serie wurde Anke Engelke und Bastian Pastewka, die, das glaubt man nicht, das erste Mal überhaupt in einer fiktiven Serie gemeinsam vor der Kamera stehen, wobei das auch nicht wirklich stimmt, natürlich auf den Leib geschrieben. Ja.
Ich habe noch nichts gesehen. Schuld war dieser grässliche Urlaub, den ich hinter mich gebracht habe gerade. Worum geht's?
Der Titel beschreibt es eigentlich perfekt. Also perfekt verpasst. Die Serie spielt in Marburg, also in der Provinz. Anke Engelke ist eine frustrierte Buchhändlerin, die einer Schriftstellerin-Karriere nachtrauert. Und Bastian Pastewka ist ein frisch geschiedener Sportartikelfachverkäufer mit eigenem Laden. So ein richtig schöner...
Entschuldigung, das ist aber doch schon witzig an sich,
das,
oder?
Ja, natürlich.
Also Bastian Pastewka als Sportartikelverkäufer, der könnte genauso gut Atomphysiker spielen.
Ja, er spielt aber... Das ist genau so ein Sportartikelfachverkaufsgeschäft auf dem Dorf, wo du dich immer fragst, wovon leben die eigentlich, ne?
Ja,
im Zeitalter.
Ich weiß genau,
von,
was du meinst.
Die sind beide mit ihrem Leben unzufrieden, beide von ihren Eigenschaften, aber wie füreinander geschaffen. Das Problem, sie kennen sich nicht. Und obwohl Marburg ja eigentlich wirklich nicht groß ist und ihr soziales Umfeld sogar immer mehr Überschneidungen bekommt, treffen sie sich einfach nicht. Es sind mal Minuten, es sind mal Sekunden, es sind mal Blickwinkel, die nicht hinhauen, denn in einem sind beide einfach wirklich großartig, sich perfekt zu verpassen.
Im Augenblick ist das eher noch ein Sketch aus Ladykracher, so ungefähr. Also wie trägt sich das über die 8 Folgen?
Es ist fulminant. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil die beiden einfach so in diesen Rollen aufgehen. Also Pastewka ein bisschen die Weiterentwicklung seiner Bastian-Figur aus eben Pastewka. Liebenswürdig, tollpatschig, der nimmt jedes Fettnäpfchen mit, trauert seiner Ehe nach, will sich um seine Töchter kümmern. Sie sind beide absolut normal, absolut durchschnittlich und da steckt unglaublich viel Situationskomik drin, weil die beiden irgendwann miteinander kommunizieren über die Staubschicht eines zu lang abgestellten Autos. Es sind ganz viele kleine Details, also Ideen wie dieses Auto, dieses Kleinstadt-Setting ist perfekt und obwohl... Jetzt muss ich gucken, wie ich das spoilerfrei sage. Die beiden relativ lange keine einzige gemeinsame Szene haben, ist es wirklich ihre Serie und ich hätte ihnen stundenlang beim gemeinsamen Verpassen zugucken können.
Könnte den beiden wahrscheinlich auch stundenlang beim gemeinsamen Bügeln zugucken und es wäre immer noch deutlich unterhaltsamer.
Ideen für Staffel 2.
Als vieles andere, genau, was wir so reingereicht bekommen und uns angucken müssen. Perfekt verpasst heißt das Ganze jetzt ab Donnerstag auf Amazon Prime und ja, wenn es gut läuft beim Publikum, dann gibt es ja eventuell sogar die zweite Staffel, die dann heißt, jetzt wird zurückgebügelt. Die Idee haben wir ja gerade geliefert, ja. Was die beiden da machen. machen könnten. Einer der Konkurrenten im Streaming-Markt, Disney Plus, hat ab heute, und ich wage es mich kaum auszusprechen, weil ich eigentlich sofort, sobald ich darüber rede, in Freudentränen ausbreche, hat ab heute die dritte Staffel einer Serie, die zu Recht absolut preisgekrönt ist draußen, nämlich die dritte Staffel von The Bear. Darin geht es natürlich auch weiter um den Sternekoch Kami und seinen ehemals Sandwichladen in Chicago, den er von seinem verstorbenen Bruder übernommen hat. Die Serie ist, gerade sag's gern nochmal, vollkommen zu Recht preisgekrönt und absolut gehypt. Jeremy Allen White in der Hauptrolle. Ganz kurze Anekdote dazu. Ich weiß nicht, ob du jemals Shameless gesehen hast. Haben wir schon mal drüber gesprochen? So, hab ich ewig verpasst, diese Serie, und dann irgendwann jetzt vor ein paar Monaten mal angefangen nachzugucken. Es sind auch 10 Staffeln oder sowas. Und das ist sehr putzig, wenn man da Jeremy Allen White, der da ja auch mitspielt, sieht, in der Rolle eines 17-Jährigen. Also auch da diese Entwicklung sich anzugucken, macht großen Spaß. Das war so meine Überbrückung bis zur dritten Staffel. Jetzt endlich kommt sie, Frau Wollner. Was wird aufgetischt?
Natürlich keine Sandwiches mehr, denn Staffel 3 geht da weiter, wo Staffel 2 aufgehört hat, und das tatsächlich, glaube ich, nur ein paar Minuten später. Es geht natürlich immer noch ums Essen, um die perfekte Zubereitung. Du hast es schon gesagt, die erste Staffel, ne? Kami, der diesen Sandwichladen übernommen hat nach dem Suizid seines Bruders, und das mit jeder Menge Schulden. Das gab es in der ersten Staffel. In der zweiten ging es dann um den großen Traum vom eigenen Restaurant mit The Bear, und in der dritten Staffel ist dieser Traum jetzt in Erfüllung gegangen. Aber Kami wäre nicht Kami, wollte er nicht zur Weltklasse gehören.
Was ist das?
Unsere Grundregeln. So arbeiten Restaurants auf dem allerhöchsten Niveau.
Grenzen sprengen, konstant wachsen durch Kreativität.
Dynamisches Zusammenspiel? Das ist bescheuert.
Das ist eine Grundregel.
Ich höre den Sarkasmus.
Nein, 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 nicht Sarkasmus. Ironie.
Es ist ein bisschen wie beim Radio oder im Podcast, Ironie und Sarkasmus funktionieren in der Küche einfach nicht so gut.
Ich frage ein klein bisschen zielgerichteter. Warum muss man die ersten beiden Staffeln auf jeden Fall gesehen haben?
Weil du sonst überhaupt nicht mitkommst. Es ist natürlich schon ein großer Fehler, wenn du die ersten beiden Staffeln überhaupt nicht kennst, ne? Weil es ist einfach nur das Beste, was es im Streaming gibt seit ein paar Jahren, zumindest seit Ted Lasso zu Ende ist. Und es ist ja natürlich ein bisschen wie bei gutem Essen, ne? Es kann nicht immer schmecken, es kann nicht immer perfekt sein. Diese dritte Staffel braucht tatsächlich ein bisschen, um in Fahrt zu kommen, weil die erste Folge ist eher so ein assoziativer Bilderteppich mit Rückblicken und Vorausblicken und geht dann erst richtig los und gibt allen Figuren in der Küche viel Raum. Und das Schöne daran ist, ich will dir diese Vorfreude nicht nehmen, ne?
Bitte nicht.
Aber Staffel 4, die wird kommen, die drehen schon, auch wenn es noch keiner offiziell bestätigt hat.
Ich bin sehr gespannt, jetzt erstmal auf Staffel 3 von The Bear. Vielleicht gucke ich auch einfach, weil ich es kann, Staffel 1 und 2 vorher nochmal.
Wenn du jetzt anfängst,
schnell weggebinged.
Bist du auch, glaube ich, fertig? Also wir zeichnen ja Dienstagmittag auf. Wenn du jetzt anfängst, müsstest du es schaffen bis Mittwoch früh.
Ich glaube, wir haben eben gesagt, ne, ab morgen. Ist denn morgen morgen gemeint oder morgen heute?
Morgen ist heute gemeint.
Also Mittwoch.
Ich bin verwirrt. Ja, aber es ist Mittwoch. Tut mir leid.
Wenn ihr dann
perfekt
den
verpasst, ist Donnerstag.
Genau.
Und The Bear ist Mittwoch.
The Bear,
glaube ich
schon
zumindest.
Für
es
euch.
Irgendwann.
Wenn ihr es heute hört.
Heute, morgen, übermorgen.
Also jetzt schon da. Guckt doch einfach Himmel, Arsch noch eins selber nach. Das wird ja wohl nicht zu viel verlangt sein. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir euch auch noch sagen sollen, was, wann, wo läuft? Das kann nun wirklich nicht unsere Aufgabe sein. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf meine gute Laune vom Beginn dieser Folge. Und ich möchte das schon ein kleines bisschen relativieren. Denn es liegt möglicherweise weniger am Olympischen Komitee und an den Ausrichtern dieser Olympischen Spiele, sondern vielleicht auch eher an mir, dass ich jetzt nicht so ein schönes Olympia-Erlebnis hatte. Ich suche, seitdem ich darüber nachdenke, zu einer Gegenteilformulierung von sich die Rosinen rauspicken. Kennst du eine? Also man könnte sowas sagen.
Scheiß gucken?
Ja, so irgendwie, oder von einem Fettnäpfchen ins nächste zu springen. Was mir passiert ist, wir waren ja nun mal im Urlaub, und da guckst du natürlich nicht die ganze Zeit Fernsehen, sondern kriegst mal hier und da in einer Bar oder in einem Restaurant draußen, kriegst du mit, dass da ein Fernseher läuft. Und also habe ich von vielen Wettbewerben nur immer so die Ergebnisse mitgekriegt und habe zum Beispiel dieses großartige Handballspiel der deutschen Männer im Viertelfinale gegen Frankreich nicht gesehen. Ich habe das großartige Spiel. doch mal.
Dafür kann das IOC nichts.
Doch, natürlich kann es was dafür. Oder wie ich gerade gesagt habe, vielleicht ist es auch meine Schuld gewesen, dass für mich Olympia so kacke war. Denn ich habe auch das großartige Halbfinale gegen Spanien nicht gesehen, mich dann aber jetzt total gefreut auf das Finale, ganz genau. Und habe mir diese Vernichtung durch die Dänen, den Weltmeister, den Serienweltmeister angeguckt. Ähnlich ging es mir auch im Beachvolleyball. Die beiden Jungs, die da bis ins Finale sich durchgekämpft haben, super Spiele gemacht haben, nichts von gesehen. Zum Finale schalte ich ein und dann kriegen die von den Schweden diese Klatsche. Und das ging mir mit ganz vielen Sportarten dieses Mal so, dass ich gedacht habe, oh, das ist super, das ist super. Und dann gucke ich zu und dann verlieren die und vielleicht
Aber vielleicht haben sie auch alle verloren, weil du zugeguckt hast.
Ah, und da wird es nämlich jetzt interessant. Und ich möchte also an dieser Stelle, möchte ich mich also gerne anbieten für jedwede Sportveranstaltung. Das können Olympische Spiele sein, das können Weltmeisterschaften sein, das kann auch hochbezahlter Vereinsfußball sein. Also wenn es da Sportler, Sportlerinnen gibt, die bei wichtigen Turnieren gewinnen wollen oder bei wichtigen Spielen gewinnen wollen, dass die sich vielleicht einfach kurz vorher mit mir in Verbindung setzen und sagen, du, Tom, jetzt bei dem Spiel bitte nicht zugucken, damit wir gewinnen. Und vielleicht habe ich gedacht, das ist eine ganz neue Geschäftsidee, dass ich mir das dann dementsprechend halt auch einfach bezahlen lasse.
Das ist eine gute Idee.
Ich würde dann also freiwillig jeweils wieder in Urlaube fahren,
ja,
damit ich das dann nicht mitkriege, weil dann wird ganz offensichtlich gewonnen bis zu dem Punkt, wo ich zugucke und dann wird nur noch verloren.
Ich glaube, Simone Biles ruft dich nicht an.
Nein, die muss mich nicht anrufen. Ich denke, dass die jetzt auch nach diesen Olympischen Spielen mit ihrer Karriere durch sein wird. Und was für eine Karriere hat diese 27-jährige US-Turnerin denn bitte schön hingelegt? Seit mittlerweile 10, 11 Jahren im Profiturnen aktiv, 23-malige Kunstturn-Weltmeisterin, 7-fache Olympiagewinnerin und das bei 3 Olympischen Spielen. Und diese junge Frau hat eine extrem bewegte Karriere hinter sich. Es gibt, habe ich eingangs gesagt, diese Doku jetzt auf Netflix, die heißt Simone Biles, bei uns mit dem Untertitel Wie ein Phönix aus der Asche. Im Original heißt es einfach nur Simone Biles Rising. Und es geht um die spannende Geschichte, was nach den Olympischen Spielen 2016, wo sie 4 Goldmedaillen gewonnen hat, bei den darauffolgenden Olympischen Spielen 2020 in Tokio passiert ist.
Das war seltsam. Es wirkte, als wäre Simone für einen Moment verloren gewesen.
Als das passierte, als es mir passierte, dachte ich, verdammter Mist. Wirklich? Ausgerechnet jetzt?
Simone Biles, zu dem Zeitpunkt 2020 die Turnerin weltweit, von der man natürlich ausschließlich erwartet hat, dass sie wie selbstverständlich jeden Wettbewerb gewinnt. Und plötzlich ist diese Frau auf einem weiteren Höhepunkt ihrer Karriere bei den Spielen in Tokio und nichts klappt mehr. Sie verliert beim Springen, bei diesen irregefährlichen Salti mit Schrauben, die die ja auch immer machen. Sie verliert völlig die Orientierung und weiß nicht, was los ist. Auch ihr Trainer damals, Laurent Landy, ein Franzose, ist extrem besorgt.
And then I look at the face, she pretended.
Sie tat, als wäre alles in Ordnung, aber nein. In Ordnung ist, wenn du die Übung durchziehst und dabei hinfällst. Aber die Orientierung verlieren? Nicht in Ordnung.
Und was dann passiert, finde ich absolut erstaunlich für eine damals 23-jährige, also wirklich junge Profisportlerin. Sie nimmt an 1-2 Übungen bei diesen Olympischen Spielen noch teil. Und anstatt sich da irgendwie durchzuquälen, sagt sie mittendrin, das war's und geht.
I guess. Sie meinte, die Beleuchtung habe irgendetwas ausgelöst. Und das war's. Sie wusste nicht mehr, was sie tat. Sie wusste nur, es war nicht das, was sie vorgehabt hatte.
Das war kein Fall von, ups, tut mir leid. Es war ein Fall von, wie sag ich's ihnen bloß? Das hier ist richtig übel.
Es sind 2 Teile. Was ich sehr spannend finde, ist, dass diese Doku damit noch nicht beendet ist. Es werden weitere Teile kommen, die kommen jetzt im Herbst. Und zwar haben die während der Olympischen Spiele jetzt noch weiter gedreht. Das heißt, wir erfahren so ein bisschen die Vorgeschichte. Wo kommt Simone Biles her? Was hat sie ausgemacht? Ganz bewegte Familiengeschichte. Auch ist bei ihren Großeltern aufgewachsen, weil ihre Mutter ganz schlimme Alkohol- und Drogenprobleme hatte. Und so wurden dann quasi ihre Großeltern zu ihren Eltern. Ganz ganz früh, schon mit 6, 7 Jahren, das große turnerische Talent erkannt, dann gefördert worden. Und unter anderem auch, ich weiß nicht, wer sich von euch erinnert, in diesem amerikanischen Leistungszentrum gewesen, irgendwo im Nirgendwo. Und zwar geführt von so 2 rumänischen Ex-Profiturnern, einem Ehepaar. Und auf diesem Stützpunkt war auch regelmäßig der Mannschaftsarzt des amerikanischen Turn-Nationalteams. Und dieser Mannschaftsarzt ist jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit zu 40 bis 175 Jahren Haft verurteilt worden, wegen sexuellem Missbrauch in mindestens 256 Fällen. Also einer der schlimmsten Missbrauchsskandale in der Geschichte des Sports überhaupt. Und Simone Biles und ihre Mitturnerinnen, auch aus dem Olympiateam, waren Teil dieses Missbrauchsskandals. Und das kam alles irgendwann hoch, es kam raus. Das war unter anderem Grund dafür, warum 2020 bei Simone Biles auch unter diesem immensen Leistungsdruck, dem ProfisportlerInnen ausgesetzt sind, warum bei ihr alles zusammengebrochen ist, sie dicht gemacht hat, sich dann wieder da rausgearbeitet hat. Das ist ja kein Spoiler zu sagen, dass Simone Biles auch dieses Jahr in Paris wieder 3 Goldmedaillen gewonnen hat. Aber der Weg, den diese junge Frau gegangen ist und die Art und Weise, wie behutsam und überhaupt nicht reißerisch, dass hier erzählt wird, mag ich euch gerne noch ans Herz legen. Also Simone Biles Rising, die ersten beiden Teile, jetzt auf Netflix draußen, und 2 weitere Teile wird es im Herbst geben, die dann die Geschichte dieser Olympischen Spiele 2024 in Paris erzählen.
So,
das wollte ich gerne noch loswerden. Viel mehr hatte ich jetzt für heute nicht beizusteuern. Vielleicht wird das nächste Woche ein bisschen anders. Vielleicht bin ich aber auch nächste Woche wieder in Kroatien, liebe Anna, wenn sich irgendein Sportler, Sportlerin, ein Verein bei mir meldet und sagt, du, wir...
Was ist nächste Woche? Ich vermisse Olympia ja auch ein bisschen.
Ist nicht wieder schon, geht nicht diese unsägliche Bundesliga auch wieder los?
Ja, aber
die
ist ja nur am Wochenende. Ja. Was mache ich, während ich arbeiten sollte?
Ja, das ist schwierig. Also du kannst dir die Doku erstmal angucken, da bist du noch relativ bei Olympia. Ansonsten, ich habe auch schon ein bisschen Angst vor diesem Loch, in das ich falle. Wobei, ich habe ja sowieso nur Niederlagen gesehen. Also für mich ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn es jetzt vorbei ist. Eine Stunde Film machen wir nächste Woche trotzdem wieder.
Ja, aber wir wissen noch nicht, was wir machen.
Ja, das muss man ja auch nicht immer alles wissen, Leute, es ist, ne, also für viele andere ist Sommerloch, und wir werden es mit irgendetwas zu stopfen wissen. Ich möchte euch bis dahin empfehlen, nichts zu gucken, was wir nicht auch gucken würden. Ich habe das davor vergessen, ne?
Das macht nichts.
Das ist nicht schlimm. Ja, passt auf euch auf, brecht euch keine Arme. Ist so ein Tipp, weiß nicht, wie ich drauf komme gerade.
Ja, tue ich auch nicht.
Aber ne, brecht euch keine Arme, das wäre vielleicht ganz gut. Passt schön auf euch auf, und dann guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Ist ein bisschen holperig, aber man muss auch erst wieder reinkommen so ein bisschen.
Hast du gut gemacht.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.